Hallo ihr Lieben, buongiorno, zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst, dass ihr reinhört. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Und vor allen Dingen bin ich wirklich jemand, der so viel Industriezucker und gerne gegessen hat und ja, ganz viele sehr verrückte Wirkungsweisen damit bemerkt hat. Und in diesem Podcast teile ich mit dir wirklich alle Tools und Hacks rund um das Thema industriezuckerfrei werden, Ernährung im weitesten Sinne, Geisteskraft, wie du ohne Verzicht langfristig industriezuckerfrei wirst, wie du deinen Geist wirklich so gut darauf richten kannst, was du möchtest. Und das unglaublich Tolle ist, das sind wirklich Erfolgsgesetze des Zuckerfreiwerdens, Erfolgsgesetze von ganz vielen anderen Dingen im Leben. Also es ist wirklich ein Zuckerfrei-Erfolgsgesetz-Podcast, könnte man auch so nennen. Und ja, ich teile mit dir wirklich ganz viel von dem, was mir geholfen hat. Und es war nie irgendwie zu wissen, dass das Snickers nicht gut ist. Es war einfach so viel mehr. Es war auch nicht zu wissen, wie ich es mir nur gesund mache. Sondern es war einfach wirklich das ganz tiefe im Herzen Verständnis von Dingen, Verständnis von Zusammenhängen, Verständnis von der Psyche, Verständnis vom eigenen Geist. Und ja, das teile ich hier im Podcast. Es ist wirklich ein wildgemixter Podcast aus ganz viel Geisteswissen, ganz viel Psychologie, Tools aus dem Schauspiel und wirklich allem, was hilft, industriezuckerfrei zu werden und geistesstark. Und die Resonanz ist unfassbar. Es werden reihenweise Menschen industriezuckerfrei. Und ja, heute, ach genau, bevor ich es anteasere, wollte ich noch kurz Bescheid geben. Auf meinem YouTube-Kanal teile ich immer wieder zuckerfreie Rezepte, weil ich finde, es geht nicht ohne leckere Süßigkeiten und es geht auch nicht nur mit drei Blaubeeren glücklich zu werden. Und da habe ich jetzt gestern das industriezuckerfreie Tiramisu hochgeladen, nur gesüßt mit Datteln, Süßigkeiten, die du essen kannst. Da gibt es zuckerfreie Snickers, die gibt es da auch, zuckerfreie Schwarzwälder Kirschtorte, zuckerfreie Oreos, zuckerfreie Mars und es ist wirklich einfach so nährstoffdichte Nahrung, wo du essen kannst, wo du super satt bist, weil die einfach voller Nüsse, voller Mousse ist und wo du wirklich gestärkt bist im Herz, im Geist, körperlich, Nahrung für die Nerven, weil wir vergessen ganz oft, dass es so einen unfassbaren Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir im Magen haben und dem, was wir denken und dem, wie wir sind. Genau, so, doch langer Vorspann. Und heute freue ich mich wirklich so sehr, denn im Podcast ist ein Gast, der schon mal bei mir war, Christian Wenzel, auch genannt Mr. Brokkoli oder Mr. Brokkolo, ich bin immer nicht sicher, ich glaube Mr. Brokkoli. In diesem Podcast wollten wir am Anfang über ganz viele Zuckeralternativen sprechen, aber dieser Podcast ist wirklich, also wir haben darüber gesprochen, wie Wasser die Form von der Umgebung annimmt, über die Qualität von Leitungswasser oder Mineralwasser, was du trinkst und wie das Einfluss auf dich und deinen Geist haben kann, über wie dein ganzes Umfeld, das heißt dein geistiges, dein psychisches, dein ernährungstechnisches Umfeld Einfluss haben kann. Wirklich, dieser Podcast ist so dicht, diese Folge an Wissen zu allem, was dir hilft für deine innere Stärkung, deinen Geist, dein Zuckerfreiwerden. Das ganze Wissen um, das fand ich auch so crazy, wie Demeter-Obst oder gespritztes Obst und nicht gespritztes Obst in naher Fotografie wirklich vom Kern, also wie anders das aussieht, wenn du ganz nah dran gehst und wie das, was wir isst und auch die Struktur der Nahrung auch unsere eigene innere Struktur beeinflusst. Also es ist so verrückt und natürlich das Ganze gepaart mit dem ganzen Wissen zum Zuckerfreiwerden. Wirklich, ich war so fasziniert nach diesem Interview und habe gedacht, boah, jetzt ändere ich das. Und bin immer wieder begeistert, wie viel wir tun können dafür, wie wir uns tagtäglich fühlen. War so begeistert davon. Also ganz, ganz viel Freude bei der Folge. Hallo lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du zum zweiten Mal bei mir im Podcast bist. Ich hatte dich ja, ich weiß nicht, von 1,5 Monaten, glaube ich, im Podcast und war danach so zutiefst inspiriert nach unserem Gespräch von all dem, was du weißt und das auch noch so zusammenbringst. Und ich finde, deine Qualität ist, dass du Ernährung und Gesundheit in einen ganz anderen Kontext bringst, nämlich in den Kontext von Bewusstsein. Also ich finde, es gibt viele Ernährungscoaches, es gibt viele Veganer, es gibt alles, aber ich finde, du hebst es auf so eine ganz andere Ebene. Das finde ich total spannend und inspirierend. Und heute bist du ja nochmal hier im Podcast und ich wollte so gern fragen zu verschiedenen Themen. Einmal wollten wir heute nochmal über Zuckeralternativen sprechen und Ich habe dir gerade erzählt, dass ich eine Frau getroffen habe und gefragt habe, wie alt sie ist und unglaublich irritiert war darüber, wie verschieden Menschen in verschiedenen Alters- oder in Alterskategorien aussehen können und was die Ernährung und die Lebensführung und die unadäquate Lebensführung damit zu tun hat und wie exponentiell irgendwann der Unterschied ist, dass man es sieht. In den 20ern sieht es keiner, ab den 30ern geht's los, ab den 40ern, und da bist du das beste Beispiel für. Da sieht man es sofort, was für Entscheidungen man getroffen hat. Also schön, dass du da bist.
Ja, voll schön, dass ich für dich da sein darf, liebe Leandra. Und du bist ja auch für mich ein leuchtendes Beispiel. Du bist ja einerseits in einer, ich sage jetzt mal, vielleicht einerseits oberflächlichen Branche tätig mit dem Schauspiel und andererseits aber sehr tiefgründig auch unterwegs und mit deinem zweiten Hauptthema, dem Zuckerersatz mehr oder weniger oder dem vorsichtigen Begebenheiten mit dem Zucker, finde ich das total spannend, wie du dann eben auch gesundheitlich aufklärst, also körperlich und auch, sag ich mal, geistig. Also vielen lieben Dank für deinen Einsatz.
Mega, ich schmeiß direkt rein. Ich habe dich ja gerade direkt gefragt, wie kann es sein, dass Menschen in verschiedenen Altersgruppen, Jahren so anders aussieht? Und du hast gerade gesagt, es gibt einen Break-Even-Point, also der Punkt, also Point of No Return kann man das auch vielleicht nennen. Was ist das genau?
Point of No Return würde ich es fast nicht nennen, weil es nimmt einem so die Hoffnung. Es gibt ja den meistgemessenen Menschen der Welt, Brian Johnson heißt der, der ja irgendwann dann sein Unternehmen für ein paar Milliarden verkauft hat und entschieden hat, ich glaube mit 42 Jahren, da war er ein Jahr jünger wie ich, quasi zu sagen, ich will jetzt alles tun, was in meiner Macht steht, mit Hilfe von Wissenschaft mein Altern zu verlangsamen oder vielleicht sogar rückgängig zu machen. Und der war ja dann auch schon Anfang, Mitte 40. Und übertreibt es natürlich vollkommen, aber er ist quasi so eine Art, wie soll ich sagen, Testperson, wie die armen Mäuse und Ratten, die immer herhalten müssen für andere Untersuchungen und Studien. Und so gibt er jährlich mindestens 2 Millionen Dollar aus, um seine Gesundheit und sein Altern zu optimieren. Und er sagt, mittlerweile ist er biologisch 18. Also das bedeutet, er ist jetzt 47 Jahre chronologisch und biologisch 18. Klar, da gibt es unterschiedliche Messmethoden und es kommt auch immer darauf an, wie du dich fühlst. Also ich sag mal so, zu spät ist es nie, aber es gibt natürlich so, wie soll ich sagen, Kurven, wo es dann immer später oder immer schwieriger wird. Das heißt, du musst immer mehr Einsatz bringen für dasselbe Ergebnis. Und dann würde ich jetzt also meiner Tochter sagen, die jetzt 13 ist, sagen, hör, lass den Zucker weg, so gut wie es geht, ernähre dich einigermaßen basenhaltig, fang nie an zu rauchen und so weiter. Was meinst du, die würde mit 40, 50 immer noch brutal strahlend dastehen und eigentlich fast nichts da tun müssen, weil sie schon den gesunden Lifestyle adaptiert hat. Jemand anders, der 40 Jahre, 45 Jahre im schlimmsten Fall geraucht hat, Alkohol getrunken hat, Zucker ist auf die gleiche Ebene zu stellen, deshalb sage ich das bewusst.
Rauchen.
Alkohol, Rauchen, Zucker, aber auch das Ganze, die drei weißen Gifte, nenne ich es jetzt mal so, ne? Zucker, Weißmehl und Milch von A1-Kühen, die es hauptsächlich in Europa gibt, weil die vertragen wir eigentlich tendenziell nicht. Wer die halt viel konsumiert und gleichzeitig auf der anderen Ebene nichts zum Ausgleich macht, also wenig Bewegung, wenig Stressreduktion, wenig Umwelt, also Natur, der hat es dann ungleich schwerer, auch diese Gewohnheiten, die er aufgebaut hat und das Milieu, was er sich innerhalb seines Körpers gezüchtet hat, dann wieder umzudrehen. Weil stell dir vor, du hast jetzt 10 Jahre deine Bewohner im Darm, also sprich dein Mikrobiom, gefüttert mit Nudeln und weil du gerade Italien erwähnt hast, ja. Also Pizza, Pasta und keine Ahnung, ab und zu mal vielleicht ein bisschen Salat. Dann sind die sind darauf geeicht, die werden alles dafür tun, dass du jetzt nicht deine Ernährung umstellst und auf einmal nur noch grünes Blattgemüse futterst, nur noch Wasser trinkst statt Cola und ab und zu mal ein Rotwein, weil das ist ja deren Nahrung. Und wir stellen uns das immer so einfach vor. Dasselbe ist mit dem Zucker. Es ist brutal ein Entzug, wenn du von heute auf morgen deinen Zucker komplett weglässt. Und deshalb schaffen es die meisten nicht. Und wenn dann überhaupt nur kurz mit einem extremen Willeneinsatz und fallen dann Stück für Stück für Stück wieder so langsam zurück in die alten Gewohnheiten.
Und also du hast jetzt gesagt, man züchtet sich so sein Mikrobiom, hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, und man so seine Darmbakterien und der ganze Körper will dann nur noch das Zuckerbrot und Pizza, was wir gesagt haben. Und was würdest du denn sagen, weil ich habe dir jetzt gerade von dieser Bekannten oder dieser Frau erzählt, wo ich gefragt habe und wirklich so aus allen Wolken gefallen bin. Das hätte auch ein Mann sein können, also es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Was sind denn so die Merkmale? Also woran erkennt man denn, weil du hast jetzt gesagt, dieser Mann, den du beschrieben hast, der hat geschafft, sein biologisches Alter zu verjüngen. Was sind denn so die Merkmale, an dem man das festmacht? Also sieht man die innerlich, äußerlich? Was sind so die Messeinheiten?
Ja, innerlich können wir selten reingucken. Ne? Allerdings, wenn wir geschult sind oder wenn wir ein sehr hohes Bewusstsein haben, können wir natürlich schon auch aufgrund der Augen, aufgrund der Aura und so weiter Dinge sehen. Die sind aber jetzt quasi jetzt mal nicht im materiellen Bereich. Gehen wir mal rein aufs Materielle runter. Dann ist es natürlich genau das Gegenteil, was wir halt sehen bei Menschen ab Mitte 40 bis 60. Du siehst dann graue Haare kommen. Du siehst Übergewicht kommt, du siehst fahle, lasche Haut oder Hautprobleme kommen, du siehst extrem viele Darmprobleme, die siehst du zwar jetzt eben auch nicht, aber du siehst quasi, welche Energie hat die Person, und wenn du merkst, die muss sich schon aufraffen, einmal die Woche Sport zu machen, oder ist quasi von der nicht nur körperlichen, sondern auch geistigen Müdigkeit betroffen. Also das Thema, wie stark, wie gut kann ich mich noch konzentrieren? Wie viel lache ich? Wie viel Kreativität habe ich? All das nimmt ja da rapide ab oder geht bei den Haaren in die grauen Haare über, ne, ins Übergewicht über und so weiter. Also wenn du diese Dinge merkst, dass sie einfach nicht da sind, dass die Person volles Haar und koloriertes Haar hat, dass sie kein Übergewicht hat. Ja, die muss ja jetzt nicht gästen, gerade schlank sein, aber einfach nur nicht über dem Maß. Ja. Und wenn sie zum Beispiel eben auch viel in Bewegung ist, wenn sie in ihrem Job oder in ihrem Unternehmertum erfolgreich ist, das sind für mich alles Maßstäbe, wo du siehst, ah, okay, da scheint jemand was besser zu machen. Und da, wenn du quasi das andere siehst, der Körper kann sehr lange kompensieren, und die einen sind zum Beispiel immer schlank, ne? Also ich habe zum Beispiel in meinem Verwandtschaftskreis habe ich Menschen, die ernähren sich sowas von mistig seit ihres Lebens, ja? Achten nie auf Zucker, haben teilweise geraucht ohne Ende, aber die sind immer schlank, das heißt, die haben nie ein Problem mit der Figur. Aber was du siehst, ist, die Zähne sind komplett am Arsch, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Die Energie ist komplett weg. Die haben eine fahle Haut, die haben fast keine Haare mehr auf dem Kopf und die restlichen Haare sind grau. Daran siehst du quasi, jeder Körper reagiert ein bisschen anders und fast kein Körper weist quasi alle Merkmale auf, die ich jetzt genannt habe, ne? Mhm. Ja, also das sind quasi ganz krasse Anzeichen, und ich würde sagen, du darfst schon aufpassen, wenn du so die ersten grauen Haare siehst oder wenn du merkst, du hast nicht mehr so die Energie oder du hast auch nicht mehr so den Biss, irgendwas aus deinem Leben zu machen, so ein wirklich geiles Statement zu setzen, zu sagen, hey, ich habe jetzt ein erleuchtetes Leben, ich kann wirklich eben auch nicht nur an mich denken, sondern ich kann was rausgeben an diese Welt. Ich kann andere Menschen bereichern. Ich kann mein Leben wirklich zu einem guten Zweck dienen und nicht nur darauf achten, dass ich irgendwie über die Runden komme. So ist doch Leben nicht gedacht.
Ja, voll. Also unfassbar spannend. Also auch, dass du so das Feinstoffliche und die Materie so auseinanderdezidiert hast, was man sieht. Ich habe auch noch gerade mich erinnert, das habe ich gelesen, dass das Erste, was ja Menschen ausfallen, auch wenn sie zu wenig Nahrung haben, sind ja meistens die Haare, weil die brauchen wir offiziell nicht. Ne? Ist ja was anderes, ob wir das schön finden oder nicht. Und das ist so spannend, weil zum Beispiel Industriezucker zieht von der Kopfhaut die Vitamine und Mineralstoffe ab, weil der Zucker muss ja raustransportiert werden. Und das Erste sind die Haare. Das finde ich auch so, also gespenstisch eigentlich irgendwie. Ne? Das ist Wahnsinn. Und was ich auch noch spannend fand, du hast jetzt von der Energie gesprochen. Es gibt ja, man sagt, jeder Mensch hat so eine andere energetische Signatur. Und du hast es gerade beschrieben, also du kannst an der energetischen Signatur eines Menschen auch die Ernährung ablesen? Fragezeichen.
Ja, sag mal so, ich übe mich darin. Also normalerweise siehst du, also ich kann mehr oder weniger Rückschlüsse ziehen. Das ist natürlich auch so ein Stück weit in die Schublade stecken, was ich natürlich versuche zu vermeiden. Denn oft ist es ja eben auch anders. Nehmen wir an, eine Person sieht ausgelaugt aus oder sieht nicht gut aus, dann rückführe ich das nicht unbedingt nur automatisch auf die Ernährung. Nehmen wir an, jemand hat jetzt gerade seinen Hund oder einen ganz, ganz lieben Menschen verloren und das ist 2 Wochen her. Dann kann es sein, dass dieses Ereignis so stark die Lebensenergie gezogen hat, dass nur alleine deshalb grau geworden ist.
Ja.
Menschen, die sind innerhalb von wenigen Tagen ergraut, weil der Stress, den sie erlebt haben, aufgrund eines Ereignisses so hoch gewesen ist, dass komplette Lebensenergie überall, der Körper musste überall die verbliebenen Reserven anzapfen. Und wie du es eben sagst, nimmt es dann quasi aus den Haarwurzeln raus, nimmt es aus den Knochen raus. Also das verbrennt dann wie Feuer, ganz schlechtes Holz verbrennt, so schnell die Rohstoffe in unserem Körper. Und da komme ich fast gar nicht mehr nach, die nachzufüllen. Aber dennoch, wenn das halt quasi jetzt kein schreckliches Ereignis war oder wenn das über, dann merkst du meistens, dass diese mehr oder weniger 3 Haupteigenschaften eines Menschen, wie gut ist er in Bewegung, körperlich wie geistig, wie ernährt er sich und nimmt er sich quasi Zeit für sein emotional Wellbeing, also Geist und Seele, wenn diese 3 Faktoren da hakt es dann meistens entweder an allen 3 oder an 2 oder einem davon. Und das kannst du dann relativ schnell merken. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kommst ja auch sehr viel rum und hast mit sehr vielen Menschen zu tun. Und so unbewusst nimmst du vielleicht auch eine energetische Signatur wahr. Bei dem einen oder bei der einen fühlst du dich auf einmal voll wohl und könntest ewig da bleiben. Und bei dem anderen wirst du vielleicht eine Abneigung merken oder es fällt dir schwer, dich da voll einzulassen, oder?
Ja, voll. Also ich bin auch so, dass ich da wirklich wie so ein, also ganz empirisch immer das beobachte, was womit zusammenhängt. Das fängt bei mir an, wenn ich einkaufen gehe, dass ich immer gucke, was ist im Einkaufswagen und wer ist der Mensch und dann immer so Rückschlüsse. Also das ist auch in Schubladen stecken. Aber es geht gar nicht, also mir geht es da nicht um die Verurteilung, sondern eher um die Wissenschaft oder um das Erkennen dahinter. Das ist, also diesen Zusammenhang finde ich total spannend. Und wenn ich, also ich, was ich schon oft beobachte, und das ist vielleicht auch sowas, die Bewusstheit deiner Wahl von dem, was in dich reinkommt, menschlich, mit anderen Menschen, physisch, mit Sport oder Ernährung. Also die Bewusstheit der Wahl, die ändert schon was an der energetischen Signatur. Das merke ich oft. Und vielleicht nehme ich dann eher wahr, ob jemand bewusst mit etwas ist oder unbewusst, anstatt wie die Energie ist. Also das nehme ich eher ganz schnell war. Und auch, was natürlich auch attraktiv macht, und das ist so spannend, wer hat mir das mal gesagt, du kannst den schönsten Mensch auf der Welt vor dir haben, aber wenn er irgendwie unter der Hose zerlöcherte Unterhosen anhat, wirst du das immer merken, weil die Beziehung, ob du dir selbst so viel wert bist, dir gute Baumwollunterwäsche oder was auch immer anzuziehen oder Wäsche, die gute Stoffe hat, ne, das fängt ja auch schon mit der Wahl deiner Kleidung zu tun. Man merkt ganz schnell, ist das ein Stoff, Elastan, der mir gut tut oder nicht. Und ich finde, dieses, das zu merken, dass also diese Wertschätzung seiner selbst mit allem, was einem umgibt, das nehme ich oft in der energetischen Signatur wahr. Das mag ich zum Beispiel gerne. Und das ist dann, ne, man mag ja immer gerne, wie man selbst dann ist. Das nehme ich wahr. Und auch wenn es nur äußerlich ist. Das nehme ich auch wahr.
Ja, wenn wir wissen, dass alles Schwingung ist, alles Frequenz, ne, oder du kannst es auch anders nennen, alles ist Licht und Licht schwingt auf unterschiedlichen Frequenzen, dann weißt du eben auch, wie es dich dann eben auch ständig und unbewusst beeinflusst, diese Frequenz. Also du hast Kleidung angesprochen, Baumwolle oder auch Biobaumwolle ist okay, ne? Also das würde ich mittlerweile sagen, aufgrund meiner eigenen Erfahrung und Forschung, versuche ich natürlich schon, Baumwolle oder Biobaumwolle zu bevorzugen, aber auch das hat einen energetischen Abdruck, der heute in unserer Massenwarewelt nicht mehr der ist, der es mal war. Also auch Baumwolle wird natürlich komplett in Monokulturen angebaut und gezüchtet. Und wenn wir da alleine nicht die materiellen Eigenschaften zugrunde legen, sondern die frequentiellen Eigenschaften, dann schwingt das nicht mehr gut. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Leinenhemd an. Und Leinen, da scheinen früher die Krankenhausbetten, die Decken scheinen aus Leinen gewesen zu sein. Warum? Mhm. Weil Leinen und Seide, meine ich, extrem hoch schwenkt. Und, die auch nicht in irgendwelchen Monokulturen angebaut werden. Also so ein Leinenhemd, das kostet natürlich 100 Euro. Klar, das kannst du auch bei Hugo Boss lassen für irgendeinen Billigstoff. Da zahlst halt die Marke und hier zahlst halt wirklich die Schwingung. Und das ist ein Riesenunterschied. Und es scheint ja eben auch so zu sein, dass Menschen in anderen Zeitaltern, weiß nicht, 18. Jahrhundert und so weiter, die haben ja hauptsächlich Leinenklamotten getragen. Also recherchiert es mal. Oder wie gesagt, in Krankenhausbetten die Leinen, die Bettwäsche aus Leinen. Und es scheint auch so zu sein, dass sie früher die Krankenhausbetten öfter in die Sonne gestellt haben. Ja, also nicht wie bei uns nach unten bauen in die Tiefe, wo überhaupt gar kein Licht mehr reinkommt, nur noch künstliches Licht. Du kannst nicht mal rausschauen. Gibt es ja auch Studien, die besagen, wenn du rausschauen kannst aus dem Fenster und dort Natur siehst, heilst du schneller. Also es ist völlig abgefahren. Wohingegen, wenn du halt quasi in Polyester liegst, kein Licht hast, keine Natur um dich rum hast, dann kannst du dich eigentlich schon begraben. Und wenn dann die Schwester noch reinkommt mit irgendeinem Plastikjoghurt, ne? Und dem Käsebrot, ja, dann gute Nacht, also wirklich. Also, früher haben sich die Leute mit der Sonne geheilt, mit hohen Schwingungen geheilt, mit wirklich Sonnenenergie auch in der Nahrung. Ich will das jetzt nicht sagen, dass heute alles blöd ist, aber du hast natürlich auch heute zum Glück die Wahl sozusagen. Und diese Sachen sind in der Regel kostenlos. Die Sonne und die Wildkräuter, die Sonne gespeichert haben, ne? Oder den Salat, den du dir selber angebaut hast, und die Sprossen und das Weizen- und Gerstengras, was du dir zu Hause in einem Blumenbeet anbauen kannst. Ja. Das ist alles kostenlos fast. Und da kann keiner mehr sagen, ja, okay, ich kann mir das nicht leisten. Das ist was für Privilegierte. Die Privilegierten sind eigentlich die Gelackmeierten, weil sie sich alles leisten können. Und das ist das Grundproblem. Wir sind so frei, dass wir die Wahl haben, unfrei zu werden. Also denk an die Ernährung. Wir sind eigentlich die einzigste Spezies der Welt, die alles essen kann.
Mhm.
Also gib doch mal einem Löwe, der frisst kein Gras. Ja, wir können jetzt auch kein Gras, wir können es schon fressen, aber kriegen dann eher Magenprobleme und wir können es entsaften und essen. Aber wir können aber auch auf der anderen Seite Fleisch essen. Also wir sind so frei, um unfrei zu werden. Und diese Unfreiheit, die kostet uns manchmal leider auch den Kopf und Kragen. Ne?
Spannend, ja, total. Also auch nur, dass Freiheit unfrei machen kann, wenn man nicht richtig wählt eigentlich. Und wir hatten, also es ist unfassbar spannend, auch mit den Leinen, das werde ich auf jeden Fall recherchieren. Das finde ich total. Und du hast gerade lichtdurchflutete Nahrung und Dinge. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern für jemand, dem das nicht so ganz klar ist, was du damit meinst.
Naja, warum, wenn Kräuter und Wildkräuter und selbst angebautes Obst und Gemüse immer so vergöttlicht, mehr oder weniger? Sie haben ja schon einen Effekt auf uns. Also nicht nur, dass sie in der Regel besser schmecken oder mehr mit Nährstoffen voll sind. Ja, es scheint ja eben auch so zu sein, dass sie sind ja quasi nicht in Gewächshäusern oder sie können nicht künstlich angebaut werden. Das heißt, nehmen wir an, ein Wildkraut, das ist quasi immer draußen gewesen, immer unter der Sonne gewachsen und auf nicht veränderten Böden. Also keine Pestizide drin, außer das, was vielleicht vom Himmel gesprüht wird. Und vor allem eben auch noch die nährstoffreichen Böden. Und die haben auch höhere quasi Probleme. Also das heißt, die wachsen in der wilden Natur und die ist nicht immer gerade gütig, nenne ich es jetzt mal so. Ne? Also das heißt, Pflanzen im Gewächshaus, die werden ja schön gebettet. Also die haben immer gleichbleibende Temperatur, die haben immer Licht, die haben immer ein gutes Wasser. Dann werden sie noch schön mit Phosphordünger getüncht und so weiter. Das heißt, das, was da drin ist, rein von der chemischen nachwissenschaftlichen oder messbaren Substanz, die ist vielleicht ähnlich, aber die feinstoffliche Energie, ob was unter der Sonne gewachsen ist oder unter künstlich gewachsen ist, hat für mich einen extremen Unterschied. Ja, und wenn jetzt eine Pflanze wie zum Beispiel wilder Maca in Peru auf über 4000 Metern Höhe wächst, rauen Begebenheiten angewiesen ist, dann wird die gewisse Pflanzenstoffe bilden. Und diese Pflanzenstoffe, die sind ja quasi für ihre Wirkung verantwortlich. Das bedeutet, wenn wir diese Maca-Wurzel essen, und die gut zubereiten, dass sie auch bekömmlich für uns ist, dann hat die einen riesigen Effekt. Also Inkas oder Ureinwohner Perus, die maschinen ja teilweise Höhenmeter, das machen wir im Jahr nicht, das machen die an einem Tag und kauen auf Maca rum und so weiter, ja, oder auf Cocoa. Also auch auf diesen Pflanzen, das heißt, um die sekundären Pflanzenstoffe zu bekommen. Und kultivierte Pflanzen bilden auch diese sekundären Pflanzenstoffe gar nicht mehr, obwohl sie in ihrer Genetik eigentlich vorhanden wäre. Warum? Weil sie ja nicht brauchen. Sie haben ja kein natürliches Fraßfeld mehr. Sie sind nicht der wilden Sonne und der wilden Natur ausgeliefert und so weiter. Sprich, wir züchten uns Obst und Gemüse, was einfach tot ist. Von Anfang an. Und das wird uns aber als gesund, vielleicht sogar als auch bio gekennzeichnet. Heißt ja nicht unbedingt, dass es auch für uns normal und gesund ist. Für teuer Geld verkauft, ne? Oh ja, und ich glaube, wenn du heute einen Eisbergsalat kaufst, 1,50 Euro hinlegst, dann kannst du auch ein Stück Pappe essen. Also ich glaube, das wurde ja auch schon mittlerweile bewiesen, dass es weniger Vitamin C und Mineralstoffe und alles enthält wie ein Stück Pappe.
Das ist so verrückt. Ich habe auch irgendwann richtig gelesen, also von der Pflückung oder von dem Ernten dieses Eisbergsalat bis hin zu, dass es dann im Supermarkt eingefroren oder in diesen Kühltruhen ist. Jede Stunde verliert quasi an Wert und sich dann Salat selber zu pflanzen. Und das ist, finde ich, auch so was ganz Unterschätztes, wie anspruchslos so Salat ist. Man denkt immer, oh, das ist so ein Aufriss, aber wenn man einen Garten hat, sich den pflanzt, der bleibt mit Regen, der bleibt mit Schatten, der ist so ein richtig anspruchsloser, also den kann man da hinwerfen, der macht sein Ding und dann nimmt man ihn. Ich finde, also bei allen, die einen Garten haben, finde ich wirklich, man kann sich auch solche Sprossen ja auch im Bioladen holen, der wächst ja dann einfach oder solche Knollen. Man kann sich das alles holen. Und ich frage mich gerade, was wären denn so Doings, die du jetzt empfehlen würdest? Weil wenn jetzt jemand keinen Garten hat, ich weiß nicht, ob du dir deine sonnengereiften Tomaten selber im Garten anbaust. Wie löst man dann jetzt? Ein Mensch, der vielleicht eine Stadtwohnung hat, keinen Garten, was für Lösungen gibt es, die man tun kann? Um sonnengereifte Nahrung zu haben, um Nahrung möglicherweise mit sekundären Pflanzenstoffen zu haben. Ich habe gerade gedacht, eigentlich müssen so Wildpflanzen so resilient sein und diese Resilienz, die isst man dann mit.
Ja, genau so ist es. Also zum einen mal, was Lösungen angeht, hier mal ein Artikel, ne, mit Leinen hat hohe Energie. Also das kann schon mal jeder machen, dass er sich 2-3 Kleidungsstücke in Leinen holt. Vor allem Unterwäsche oder ein Hemd oder so. Und das sieht man hier auch schön. Leinen 5000 Hertz, Wolle nur 500 Hertz. Das ist ein Zehntel davon von Leinen. Baumwolle 70 Hertz. Also jetzt kannst du dir vorstellen, selbst wenn du Baumwolle trägst, bist du eigentlich fast in einem toten Bereich. Und Polyacryl und so weiter und all diese Plastikstoffe, die sind natürlich komplett ohne Energie.
Und ich finde das unglaublich, Christian, was du alles für Wissen hast. Du bist für mich so, es gibt ja diese unendliche Geschichte, du bist so der Mensch mit dem unendlichen Wissenslexikon. Also in dem Bereich, wo die Frage kommt, so ein Wissenslexikon raus, das ist unglaublich. Was vielleicht für alle, die jetzt sagen, okay, Frequenz von Textilien, glaube ich nicht so ganz dran. Was bedeutet es denn, dass das Energiefeld, wie jetzt hier steht, positiv beeinflusst wird oder nicht? Was heißt das denn konkret für den Alltag, für jemand, der jetzt, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ich empfinde es auch so, aber was bedeutet das denn?
Also hier steht es sehr schön auch in diesem Artikel, Frequenzen sind Schwingungen, die alles um uns herum, Materie, Lebewesen und sogar Gedanken ausmachen. Also es gibt einen Forscher, der heißt Warnke, und nach deren Theorie schwingen natürliche Textilien mit bestimmten Frequenzen bis zu 5000 Hertz. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die kann man heute messen. Also du kannst ja heute die Schwingung messen, das haben ja auch schon sehr viele gemacht, da gibt es gute Geräte dafür. Und da dementsprechend, wenn wir zum Beispiel auch nach Dr.
Joe Dispenza
gehen, ne, der ja eben auch quasi das wissenschaftlich erforscht hat, in welchen Frequenzen schwingen wir. Das heißt, dann gibt es dann quasi die niederschwingenden Frequenzen, die sind relativ langsam. Das kannst du dir vorstellen, wie so Wellen des Meeres, ne, die gehen hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und dann gibt es die ganz, ganz schnell schwingenden Frequenzen, ne, die so im Alpha-Delta-Bereich sind, in die wir auch eintreten, wenn wir nachts tief schlafen als Beispiel oder wenn wir in eine tiefe Meditation gehen. Das sind sehr, sehr schnell schwingende Frequenzen und dadurch wird unser Körper unterschiedlich beeinflusst. Und wenn wir quasi immer nur in diesen sehr materiellen, langsam schwingenden Frequenzen sind, also je mehr wir uns erden, je mehr wir in die Materie eintauchen, je dichter Materie, desto dichter ist auch alles. Ne? Desto manchmal brauchen wir das, also wenn wir zum Beispiel viele essen Fleisch ja sehr, sehr viel, die brauchen das auch auf eine gewisse Art und Weise, weil es eben sehr dicht ist. Das heißt, sehr dichte Materie, das bedeutet, wenn viel Probleme auf mich von außen einwirken, dann brauche ich einen gewissen Schutzpanzer. Und diese, zum Beispiel die Ernährung oder auch andere Maßnahmen, die Menschen dann ergreifen, zum Beispiel, dass sie nicht mehr ansprechbar sind, dass sie flüchten, dass sie sich abkapseln oder dass sie einen dicken Panzer um sich rum bauen, einfach, dass sie nichts mehr an sich ranlassen. Das sind alles Dinge, die in der dichten Materie sind und somit natürlich eben auch so ein bisschen einen Überlebensschutz die geben. So machen es ja eben auch die Pflanzen. Je krasser sie ausgesetzt sind externen Gefahren, desto mehr dieser Pflanzenstoffe kreieren sie. Und deshalb sind ja auch diese Wildpflanzen, also ein Löwenzahn, ein Brennnessel, ein Giersch, so ein bisschen zu Wermut und so weiter, Bärwurz, die schmecken ja extrem bitter in dem Fall, weil die sekundären Pflanzenstoffe, die drin sind, die haben eben diese bittere Eigenschaft. Es gibt ja auch andere sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel das Phytocyanin oder die Ellagsäure aus Himbeeren und Granatäpfeln. Die schmecken ja zum Beispiel eher sauer-süß. Also es gibt unterschiedliche. Aber das macht ja eben die Pflanze, um sich zu schützen. Ne? In dem Fall, die Wildkräuter haben eben diese Bitterstoffe, dass sie eigentlich unangenehm schmecken für die Menschen oder andere Tiere. Heißt aber nicht, dass es schädlich ist, sondern in gewissen Mengen, man muss es ja auch damit nicht übertreiben, du merkst relativ schnell, wann es zu viel wird, in gewissen Mengen ist es dann extrem gut für unsere Gesundheit, weil wir essen quasi diese sekundären Pflanzenstoffe, diese Schutzstoffe essen wir quasi, um eine Resilienz in unserem Körper aufzubauen. Aber wenn wir nur das tun würden, dann wären wir immer noch in diesen ganz langsamen Schwingungen. Also das ist ja alles auf einer materiellen Ebene. Was wir über die Wildkräuter oder über selbstgezüchtete Sprossen, über Gräser oder einfache Kräuter, die wir an der Fensterbank anbauen können, noch zu uns nehmen, sind diese unbewussten, diese nicht materiellen Eigenschaften. Na, es gibt ja immer auch diese Forschungsergebnisse. Ich sage dir mal ein Beispiel, habe ich von einem Mentor von mir gelernt. Jeder kennt das Beispiel, du stellst eine Schüssel Reis hin, machst da Wasser drüber und stellst daneben dieselbe Schüssel Reis mit demselben Wasser und die eine Schüssel beredest du immer mit guten Sachen. Ich liebe dich, ich bin für dich da, schön, dass es dich gibt. Die andere Schüssel, die beredest du mit schlechten Sachen, ja, bist einfach nichts wert, ich brauche dich nicht und so weiter. Guess what, was passiert nach ein paar Tagen? Die linke Schüssel, das Wasser, du merkst, der Reis ist hochgekommen, das Wasser ist fermentiert, du könntest es sogar trinken. Die rechte Schüssel hat Schimmel. Jetzt kommt aber der Kicker. Du machst eine dritte Schüssel. Und diese dritte Schüssel ignorierst du. Ignorierst du komplett, machst gar nichts. Was meinst du, was mit der ist?
Also es gibt ja dieses, dass man sagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das wäre ja das, was du mit der abtrünnigen Reisschüssel gemacht hast, sondern sich nicht zu kümmern. Und das hat man ja auch in Experimenten mit Kindern damals gesagt. Also, dass sie lieber schlecht behandelt werden als ignoriert. Das könnte ich mir jetzt vorstellen.
Genau. Also der Reis ist fast komplett schwarz, tot.
Das ist so, ich finde das, also ich liebe deine Inhalte, das weißt du ja schon. Und ich finde das so klug und hochinteressant. Ich habe eine Pflanze, die ist da hinten in der Ecke und die haben wir da stehen lassen. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich lasse sie da. Meine Mama meinte auch irgendwann, Lea, du die Pflanze da weg. Und ich habe gesagt, nee, ist doch egal, die hängt da einfach. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass diese Pflanze, die immer bei den anderen Pflanzen war früher grün, dann ging es gut, die ist komplett gelb. Und ich dachte, wie kann das denn sein? Ich gebe denen immer gleich Wasser. Meine Mutter hat das noch zu mir gesagt. Ich gebe denen immer gleich Wasser. Die wird ignoriert. Keiner sieht die. Hier ist immer so ein Vorhang. Das ist der Horror für die Pflanze. Das ist genau deine Theorie. Also das heißt, gar keine Energie ist schlimmer als Niedrigschwingung oder Hochschwingung.
Ja, weil die Abwesenheit von allem ist natürlich der Tod. Ne? Also wir brauchen Licht und Dunkelheit mehr oder weniger. Beides in einem guten Verhältnis ist sehr positiv. Wenn du quasi gar nichts von beidem hast, dann ist nichts da sozusagen. Mhm. Und das ist zumindest meine Theorie dieses Experiments. Wenn jetzt wir wieder zurückkommen, was kann jeder tun? Dann ist es doch einfach in die Natur gehen und versuchen, so viel natürliche Nahrung, die wir dort finden können, zu sammeln. Also ich rede jetzt für alle Menschen, die wiederum das Argument bringen, ich kann mir das nicht leisten. Dann versuche ich zumindest, in die Natur zu gehen. Natürlich hat es da jemand, der in der Stadt wohnt, was ich sowieso nicht empfehlen würde.
Warum? Kannst du das nochmal kurz sagen? Warum?
Weil in der Stadt grundsätzlich alles sehr materiell ist und in der Regel sehr langsam schwingt, weil es ja sehr materiell ist und dadurch, dass die Natur dort komplett überfordert wird oder umgangen wird, einfach ein natürliches, stressfreieres, ruhigeres Leben in der Regel tendenziell schlechter zu machen ist. Also ich sage in der Regel, es ist natürlich auch möglich, aber mit mehr Aufwand.
Und was hat das für Konsequenzen? Was wäre, also von Abgasen und allem, was da noch...
Die Menschen altern schneller, sind schneller am Burnout, sind einfach unzufriedener. Das geht für eine gewisse Zeit gut. Also du könntest zum Beispiel sagen, ne, wo es auch viele Menschen in die Stadt zieht, ist ja so zwischen 20 und 30. Ne? Du willst was erleben, du willst einen Haufen Gemeinschaft, du willst dich so ein bisschen beweisen, du brauchst andere Leute, was willst du da auf dem Land oder alleine und so weiter. Das verstehe ich vollkommen. Städte haben aber weiter den Nachteil, dass du quasi aufgrund der Dichte der Menschen überhaupt gar kein, ich nenne das mal reines, schwingungserhöhtes Leben haben kannst. Also nehmen wir einfach nur das Beispiel Abwasser.
Mhm.
Du hast jetzt hier, ich gucke jetzt hier raus, überall Wolkenkratzer, überall Dreck mehr oder weniger.
Wo du gerade bist? Weil du bist ja nicht zu Hause. Du lebst
genau,
ja schon.
Genau, ich bin im südlichen Land. Ne?
Genau, weißt du, es hört sich das an, als würdest du jetzt hier, hättest du dir sowas gesucht. Du lebst aber, wo es grün ist, oder nicht?
Ja, ich bin auf dem Land. In Deutschland.
Ja, okay.
Ja, und wenn ich dann den Wasserhahn aufmache, ich rieche quasi das vermoderte Rohr, wo durch das Wasser geflossen ist. Ne? Also und da wird ja in Städten häufig auch das Wasser mit Chlor gebleicht oder überhaupt, dass du das überhaupt noch irgendwie benutzen kannst. Und dann heißt es sogar, das Wasser wäre trinkbar.
Ja, also, das ist so krass.
Nur, ja.
Sag ruhig, sorry.
Du musst ja einfach nur mal deine Nase dran halten. Mhm. Also A, stinkt das Abwasserrohr und B, riecht das Wasser komplett nach Chlor.
Ja. Und ist so krass, ich hatte lange so einen Brita-Wasserfilter und dann habe ich aber irgendwie gedacht, das wirkt für mich nicht, also irgendwie nicht sauber, da habe ich mich richtig beschäftigt. Jetzt hole ich mir immer Volvic, weil ich wusste jetzt einfach nicht, am liebsten würde ich zu so einer Quelle gehen, aber die ist ja einfach nicht in der Nähe, wo man sich dann den ganzen Laster mit Wasser abfüllt. Und es ist so krass, Christian, mein ganzes Sein. Ich bin so, als wäre die Klarheit des Wassers die Klarheit meines Geistes. Und ich traue mich sowas fast gar nicht zu sagen, weil ich komme ja manchmal vor wie eine Verrückte, wenn ich solche Dinge sage, außer jetzt dir oder vielleicht die den Podcast hören. Aber hast du das auch beobachtet?
Ja, es ist so. Es gibt sogar krasse Killian-Fotografien, die quasi beweisen, dass das Wasser den Zustand der Umgebung annimmt. Also es bedeutet, wenn du quasi so eine ultra große Vergrößerung eines Wasserkristalls nimmst und die Quelle, aus der das Wasser kommt, ist zum Beispiel in einem schönen Umfeld, in der Natur, Wald drumherum und in dem direkten Umfeld der Quelle sind Wiesen und gewisse Blüten. Und dann nimmt der Wasserkristall, ist ja ein Speichermedium, nimmt die Form und die Gestalt dieser Blüte an.
Ach, krass.
Und du siehst in unterschiedlichen Quellen, in unterschiedlichen Teilen dieser Welt, wo es unterschiedlich aussieht, wo die Quelle entspringt. Und dann fotografierst du dieses Wasser, wo es direkt rauskommt aus der Quelle, als hat das genaue Abbild des Umfeldes, in dem es entspringt. Und das ist
crazy. Und wir denken oft, die Dinge, ob unser Schreibtisch aufgeräumt ist oder nicht, beeinflusst uns nicht. Also ich finde manchmal der Wahnsinn, dass zu unserer Zeit, und da gehöre ich total zu, ich dachte das auch nicht, bis ich irgendwann gemerkt habe, das hat Einfluss. Und jetzt bin ich nur noch so auf Spurensuche. Was hat Einfluss? Viele sind ja so auf Spurensuche. Toxische Menschen, das ist gerade so der Hype. Das gehört auch dazu, wie man erkennt, was einem gut tut. Klamotten hatten wir jetzt gerade. Und ich finde irgendwie unglaublich, dass wir, und ich meine, du hast dein unglaublich, du bist ja super erfolgreich mit den Sachen, die du machst, und trotzdem bist du eine Rarität mit dem, was du gerade machst.
Weiß ich nicht.
Ja, das ist ja trotzdem so. Und dieses, also es ist immer noch in Frage gestellt, ob die Dinge, und wenn sogar das Wasser beeinflusst wird und die Form annimmt, ob wir beeinflusst werden durch das, was wir essen, das steht noch in Frage. Also der ganze Podcast ist ja nur darum, auch wie das alles beeinflussen kann. Da rede ich ja viel auch darüber, dass es so ist. Aber das ist diese Studie. Aber weißt du, was ich meine? Warum ist das nicht so verbreitet, sowas?
Ja, weil wir uns quasi durch unsere Freiheit, die wir haben auf dieser Welt, in eine Unfreiheit gelenkt haben alle. Ne? Also ich sehe es ja zum Beispiel an meinen Kindern. Ne? Den sagst du, hey, hier hast du ein gesundes Getränk und hier hast du eine Cola. Die würden immer zu Cola greifen.
Dich als Vater haben.
Ja, weil ich kann natürlich auf einer Verstandesebene immer wieder sagen, hey, das und das. Aber wir sind einfach nur mal emotionale Wesen und wir wollen quasi die Emotionen sofort haben. Das heißt, wir brauchen schon einen gewissen Bildungsstand und einen gewissen Stand an auch überhaupt dieser immateriellen Energie, die wir in unser tägliches Leben lassen, dass wir überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickeln und nicht nur quasi wie die Tiere vorm Aushungern immer das Nächstbeste nehmen, was ja quasi unser kurzfristiges Wellbeing erhöht, aber langfristig uns sterben lässt. Und Kinder sind quasi ohne diesen Intellekt, wenn sie rein in der Natur aufwachsen würden, ne, mit überhaupt diesen ganzen Versuchungen, die uns die Industrie gibt und so weiter, dann wäre das was anderes. Sie würden wahrscheinlich nicht zu Cola greifen, weil die ja komplett unnatürlich ist. Aber dadurch, dass sie in diesem System groß werden, werden sie erstmal natürlicherweise zu diesem noch süßeren Getränk greifen, weil es evolutionstechnisch anscheinend unser Überleben gesichert hat und natürlich eben auch uns mehr schmeichelt. Weil diese Dinge sind ja extrem sensorisch aufgebaut auf unser Geschmacksmuster, auf unser Riechmuster, auf unser Denkmuster. Das bedeutet, das ist ja alles kein Zufall, dass es so erfolgreich ist, sondern es wurde ja über Jahrzehnte entwickelt. Das sind ja quasi, wenn du so willst, Biowaffen, die quasi von wirklich guten Wissenschaftlern entwickelt wurden und immer weiter verfeinert wurden, dass das Gefühl, der Geschmack, all das so ist, dass du es immer wieder haben möchtest.
Ja, es ist spannend. Es gab eine Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, dieses mit diesem Bliss Point, wo man mal getestet hat, wann ist es so süß, dass wir es weiter essen und wann spucken wir es aus. Und da wurde so in verschiedenen Gläsern verschiedene Süßungstypen, weil es gibt ja auch das, wo sagen, boah, will ich nicht. Und dieser Punkt, wo man auch bei einer Tomatensauce denkt, ach, das ist aber lecker, so ein bisschen Zucker dazu, dieser Bliss Point, das ist wirklich wie so der Horror, dieser Punkt, weil der uns so blind macht und uns so ambivalente Dinge irgendwie auch sendet. Aber weißt du, ich finde irgendwie, und ich bin gar nicht so totalitär, aber warum, wo, also ich finde, das ist so unglaublich, weißt du? Also du hast gerade auch nochmal das mit dem Wasser, wolltest du es nochmal zeigen? Das fand ich jetzt so spannend, das waren die Wasser...
ich kann es gerne nochmal zeigen, also verschiedene Quellen, also es gibt die Sonnenquelle, die St. Leonardsquelle, die St. Georgsquelle, und hier die Mondquelle, also sind berühmte Wässer, die auch für relativ teuer Geld verkauft werden. Und alleine dort siehst du schon, dass Wasser nicht Wasser ist. Ne? Also egal aus welcher Quelle es entspringt, mit derselben Art der Fotografie bewiesen, dass das Wasser komplett anders aussieht. Ich meine, schau dir das an. Das ist ja, es sind alles wunderschöne Kristalle und wunderschöne Formen und alles in Symmetrie und so weiter.
Wie so ein Mandala, oder? Das ist so unglaublich, ne, dass die, also da war jetzt, weil du hast jetzt die Quellen daneben geschrieben, Woran haben die sich jetzt geformt? Also haben wir den Namen gegeben, nachdem wir die Form des Wassers im Kristall gesehen haben, oder war das da in der Nähe? Weil Sonnenquelle, Sonne ist ja überall zum Beispiel, wenn man das jetzt, weißt du, also woran haben die sich angeglichen? Oder wolltest du jetzt eher einfach zeigen, die Qualität von Wasser, die es annehmen kann, die Form?
Also ja, woran sie sich angeglichen haben, steht immer jeweils unten drunter. Die Webseite teile ich mal mit dir, dass du das dann quasi verteilen kannst und dass jeder dann auch in Ruhe lesen kann. Und hier siehst du es ja immer auch, die Gnade der Natur. Also du siehst relativ schnell, wo kommt denn Wasser her? Und dann gibt es übrigens auch tolle Fotografien von Bio-Lebensmitteln und Nicht-Bio-Lebensmitteln. Ja?
Also wenn du mir die schickst, ich verlinke alles.
Da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Buch von dem Walter Denzer.
Genau, das schreibe ich mal auf, weil ich liebe deine, müsste mir, ich würde mal gerne deine ganzen Bücher, so eine Liste, hast du so eine Buchliste oder so?
Ja, kann ich gerne mal machen.
Mal teilen. Die würde ich sofort, da würde ich mir alles kaufen.
Also hier siehst du das schön, die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln heißt es. Und du siehst dann verschiedene Lebensmittel, die er unterschiedlich in Bio oder nicht Bio gezeigt hat und dann mit derselben Art der Fotografie bewiesen hat, wie unterschiedlich das aussieht. Und du siehst leider bei konventionellen Lebensmitteln, hier ist ein Apfel abgebildet, links nicht Bio, rechts Bio. Und siehst du mal, der Apfel rechts, das sieht aus wie so ein schöner Waldgarten mit überall schönen gleichmäßigen Strukturen und links ist es komplett zerstört, diese Struktur. Du siehst eigentlich gar keine Struktur mehr. Ne? Und das hat er quasi mit sehr vielen verschiedenen Lebensmitteln gemacht. Auch hier, das ist Reis. Schaut immer rechts die Struktur an. Und links ist einfach so ein, wie so ein Krater sieht es aus.
Also Bio, das heißt, das eine ist mit Pestiziden und das andere mit weniger Pestiziden? Oder was? Wie würdest du jetzt die Definition dann Bio oder nicht Bio?
Genau, also ein sehr, sehr gutes Bio zeichnet sich aus, dass keine oder wenige Pestizide benutzt werden, dass in der Regel auch ein festeres Saatgut verwendet wird, also kein hybrid-gentechnisch verändertes Saatgut. Und dass natürlich, je nachdem, welche Bioqualität du hast, auch noch entweder mit natürlichen Düngern oder quasi mit Sonnenenergie, also mit dass es draußen wächst und nicht in Gewächshäusern mit künstlichem Licht und so weiter. Das sind alles Kriterien, die natürlich schon ein bisschen unterschiedlich sind. Welches Bio nimmst du? Ne?
Mhm. Und kaufst du da nur Bio ein?
Wo immer es geht. Also ich komme bestimmt irgendwann mal zu so einem Bewusstsein, dass ich sage, wenn ich kein Bio oder wenn ich kein Wild bekomme, weil ich bin nicht unbedingt ein Verfechter, dass alles Bio ist. Es gibt auch nicht Bio, was nicht Bio gekennzeichnet ist, welches besser ist wie Bio. Also das sind zwar wenige Beispiele, aber man muss da schon auch genau hingucken, weil gerade bei den günstigeren Bio-Labels ist ja schon auch sehr viel erlaubt mittlerweile. Ne? Und das sind natürlich dann auch Grenzwerte, die auch immer wieder angehoben werden und du hast dann trotzdem eine Pestizidbelastung. Du hast trotzdem Kriterien, wo du sagst, das ist nicht unter der Sonne gewachsen, sondern im Gewächshaus. Und das hat natürlich alles energetische und materielle Einflüsse auf das Essen. Und mein Ziel ist es mal...
Liest du das dann ab oder woran erkennst du das, wo du jetzt sagst, okay, da hole ich was nicht Bio, das hat aber die und die Voraussetzung gehabt, also kommt in meinen Einkaufswagen.
Ja, also alles, was so ganz normales Obst und Gemüse angeht, was ich kaufe und ich wild sammle oder selber anbaue, da gucke ich schon, dass es Bio ist, weil da hast du sonst sehr wenig, also du kannst ja nicht die Analysezertifikate sehen zum Beispiel. Aber bei sowas wie Superfoods als Beispiel, ich habe jetzt eine eigene Chlorella, die ist nicht Bio. Aber die ist nachweislich, wenn du die Daten siehst und auch wie viel Sonneneinstrahlung da drin ist, wie viel Chlorophyll drin ist und so weiter, ist die besser wie eine Bioware, die du irgendwo kaufen kannst, weil selbst in Bio eben gewisse Richtlinien oder Grenzwerte erlaubt sind. Ne? Und deshalb würde ich diese Bio-Chlorella, das merke ich schon am Geschmack und an der Konsistenz und alles, diese Bio-Chlorella würde ich nie essen. Also nie ist ein krasses Wort, aber ich habe es mir abgewöhnt, weil es kriegst ja auch gar nicht mehr runter. Gegenüber der Nicht-Bio-Chlorella, die aber alles richtig macht aus meiner Sicht, aber keine Bio-Zertifizierung hat, die dann würde ich dann quasi die die nehmen. Also ich nenne es jetzt mal Superfoods und bei Nahrungsergänzung würde ich da sehr genau drauf achten.
Mhm.
Aber bei einem Standard Gemüse und Obst, was du jetzt im Supermarkt in der Regel erwirbst, ist es schwierig. Da würde ich schon aufs Bio-Label vertrauen.
Ja, weil das Bio-Label dann trotzdem immer noch besser als das normale ist und von der Hierarchie wäre selbst angebaut, Bio-Label ohne Bio-Label.
Genau, und beim Bio-Label dann nochmal Demeter als das eigentlich das Beste, was es gibt. Dann, ich glaube, Bioland, Naturland, die haben aber dann auch schon ziemlich krasse Abstriche. Und das Letzte, was du aber halt am meisten kriegst, ist EU-Bio. Das bedeutet ein einfaches Bio-Label, ohne dass einer dieser drei Verbände draufsteht. Das sind dann quasi auch Sachen, die kommen dann teilweise auch aus Spanien, aus dem Gewächshaus und haben Nährstofflösungen oder einen gewissen Grad von Kunstdünger, den sie dann trotzdem haben dürfen und trotzdem bio sind.
Was wäre denn, wenn man jetzt mal sagt, okay, eine Person entscheidet jetzt, okay, sie hat jetzt den Podcast gehört, es sind ja unfassbar viele, also wir können so eine ganze Podcast-Reihe machen, habe ich den Eindruck, dein Wissen ist ja schier unendlich, das ist Wahnsinn, und also Wahnsinn im guten Sinne. Was wäre denn, wenn jetzt eine Person das hört und sagt, spannend, hat sich diese Bilder angeguckt, die man ja auf jeden Fall sieht, auch dann bei YouTube beim Video, und sagt, okay, ab heute kaufe ich Bio, es ist teurer, ich habe vielleicht keinen Garten. Und eine Person, die das hört und trotzdem weitermacht mit den Nicht-Bio-Lebensmitteln. Was wäre die Konsequenz, die man möglicherweise in 10 Jahren merken würde?
Oh, das ist sehr heftig, diese Frage. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage stellst. Ich denke, man will es nicht pauschal beantworten, denn es gibt da viele, viele weitere Faktoren. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von diesem Spruch, du bist, was du isst. Mhm. Nein, du bist das, was du in Gesamtheit deiner Person und vor allem deines Umfelds machst. Du bist nicht nur das, was du isst. Natürlich ist das, was du isst, eine Art von Nährstoff, aber du hast noch viele andere Nährstoffe. Du hast viele andere unsichtbare Nährstoffe um dich herum. Die Luft, das Wasser, darüber haben wir gerade gesprochen, aber auch deine sozialen Verbindungen. Ja, du kannst das beste, lichtvollste Lebensmittel essen, wenn du in der Regel nur in dunklen Umgebungen bist, mit dunklen Menschen dich umgibst, dann hilft das nicht. Das ist nur quasi ein Teil der Materie. Das heißt, du brauchst auch deine anderen Lebensbereiche. Sprich also die Person, die jetzt weiterhin nicht bio ist, aber ein wirklich geiles Leben lebt, sich viel bewegt, viel unter der Sonne ist, viel mental und körperlich detoxt, die besten Beziehungen hat, die kann in 10 Jahren viel besser darstellen, wie die Person, die nur auf Bio umstellt, aber den Rest außen vor lässt und sich dort nicht weiterentwickelt.
Ja, total klug. Ich habe irgendwo, es gibt ja dieses geistige, psychische, es gibt ja Art von der Ernährung. Wir machen jetzt viel, dass wir wirklich dann über Tomaten etc. pp. Sprechen. Aber die Arten von der Ernährung ist ja alles, was nährt. Es nährt dich dein Umfeld, dein Schreibtischstuhl, ob der ergonomisch ist oder nicht. Also ne, also Ernährung ist ja eigentlich viel weiter als nur, wir denken ja, Ernährung wäre nur das Essen. Aber von der Definition ist es ja viel mehr.
Also das Einzige, das nach 43 und fast 44 Jahren bin ich endlich drauf gekommen, das höchste Gut, was wir haben und das höchste, was du anbeten kannst und wie auch immer, was dann vielleicht dein neuer Gott wird, ist die Sonne.
Ja.
Das ist das höchste aller Göttlichkeiten, wenn ich so will. Ohne die Sonne gibt es hier gar nichts, nichts. Und sie nährt alles. Stell dir einen Baum vor. Da heißt es ja immer, der Baum, das sind Tonnen an Materie. Und der Baum ernährt sich über die Wurzeln von den Mineralien und all den Stoffen, die in der Erde sind. Wenn es aber nur so wäre, dann würdest du ja wahrscheinlich annehmen, dass der Wald unter dem Boden eigentlich komplett leer sein müsste, oder? Wenn
alles
Bäume im Wald die ganzen Nährstoffe und das ganze Element Boden aufsaugen würden, um daraus die Materie, dann müsst ihr da gar nichts mehr da sein. Aber das ist nicht so. Die Sonne ist für, weiß ich, über 90% der Materie, die der Baum akkumuliert hat, verantwortlich. Weil über die Sonne, über die Frequenz, über die Lichtstrahlen, die kommen und das ein komplexes Verfahren der Glykolyse, nenne ich es jetzt mal, wo aus Sonne und dem Blattwerk, also eine gewisse Synergie entsteht und die zur Materie führt, ohne diese Sonne würde gar nichts passieren. Ne? Also das heißt, aus dem Nichts heraus oder fast dem Nichts, du brauchst immer noch ein Samenkorn, das du in die Erde steckst. Aus der Erde, da gehen die Wurzeln, aber so schnell wie die Pflanze wächst, kann die Wurzel aus meiner Sicht gar nicht genug Nährstoffe ziehen. Aber die Sonne sorgt dafür, dass du eine Riesenpflanze erhältst. Und wenn du jetzt hergehst und jeden Tag Sonne praktizierst, mehr oder weniger, na, es gibt ja die jahrtausendalte Wissenschaft, oder nicht Wissenschaft, sondern Urvölker machen das ja, dass sie mit der Sonne aufstehen, schlafen gehen, dass sie ihren Rhythmus von der Sonne bestimmen lassen, dass sie in der Sonne sind, ständig draußen sind, dass sie natürlich damit auch automatisch öfter mal in die Sonne reinschauen, vor allem wenn die Sonne aufgeht. Das hat extreme Einflüsse auf dein materielles Wohlbefinden. Es scheint sogar so zu sein, dass deine Zirbeldrüse, die ja meistens bei uns im Westen, bei den Menschen total tot ist, abgeschaltet ist, nicht nur durch künstliche Sachen wie
Zahnpasta,
wie Injektionen, ja, oder Medikamente, sondern auch durch die Ernährung oder durch unseren Panzer, den wir uns erzeugen, dass die Zirbeldrüse über die Sonne wieder aktiviert wird. Und damit natürlich unser drittes Auge, unsere ganze Anbindung an alles Äußere wieder feinfühliger wird. Also da können wir nochmal einen extra Podcast darüber
machen. Machen wir eine ganze Sonnenfolge.
Genau.
Oh, Christian, es war so schön. Ich finde, es ist wirklich so bemerkenswert, wie weit, also du bist auch jemand, der viel liest, ne? Nehme ich an.
Ja, ich versuche immer zu lesen, weil es nochmal etwas anderes ist, wie über das Internet zu kommunizieren oder zu konsumieren.
Toll. Also hast du so eine Leseroutine, dass du dann jeden Morgen liest, oder wie machst du das?
Ja, also versuch abends zu lesen. Also eine Stunde vor zu Bett gehen, keine elektronischen Geräte mehr, und in der Zeit dann lesen oder Zeit verbringen mit Menschen und so.
Ja. Voll schön. Also Christian, ich danke dir total. Ich verlinke, du schickst mir sowieso alle Links. Die werde ich unten reintun. Alles zu dir sowieso und zu dem Podcast bekommst du ja auch. Oder wir werden wahrscheinlich nochmal sprechen, haben wir gesagt. Wir haben nämlich gar nicht über das Thema gesprochen, wofür wir uns eigentlich getroffen haben, was nämlich die ganzen Zuckeralternativen waren, die wir besprechen wollten. Das war null das Thema heute. Das müssen wir wahrscheinlich dann einfach nochmal machen. Wir hatten so viele Sachen jetzt vorbereitet, aber das war so spannend jetzt mit diesem Anti-Aging, würde ich nicht sagen. Ich finde, das ist irgendwie so ein falscher Begriff. Wenn man komischen Ursachen setzt, geht man mit der Zeit. Aber wirklich danke, danke, danke.
Ja, sehr gerne. Danke, dass du den Raum geschaffen hast. Und sorry, das nächste Mal würde ich dich auch gerne wieder mehr Fragen stellen.
Aber das macht nichts. Ich habe die Tendenz, der Beruf, da fragt man einfach total viel. Und das war so spannend. Also danke dir.
Dann sage ich Arigato für alle, die zugeschaut haben. Bis dann.
Was sagst du? Arigato?
Arigato ist auf Japanisch Dankeschön.
Ah, okay. Dann grazie mille auf Italienisch. Ihr Lieben, ich hoffe, es war spannend und ihr seid genauso inspiriert wie ich. Ich habe so eine ganze To-Do-Liste an Dingen, von wirklich nur noch Bio-Einkaufen, der Qualität unseres Wassers, das mal nochmal zu checken. Es ist übrigens spannend, Babywasser gibt es zu kaufen, weil man auch Babys das gar nicht empfiehlt, aus der Leitung Wasser zu trinken. Und ja, das kann man sehen, wie man will. Man kann auch immer in den Wasserwerken nachfragen, aber alles beeinflusst. Das ist so verrückt. Und es gibt tatsächlich auch, finde ich super spannend, zu allem Bilder und Studien, auch wie sich das Wasser verändert. Und ich habe extra Christian nochmal gefragt, er hat mir alle Links geschickt, also von den Klamotten, wie Baumwolle wirkt oder wie alles quasi, weil wie viel Herz alles hat, wie energetisch alles ist, bis zum Wasser. Also es ist wirklich die ganzen Dings unten, wenn du nochmal schauen magst, es ist wirklich crazy. Auch das Obst und wie das alles anders drin aussieht, wenn es gespritzt ist oder wenn es Bio ist. Es ist wirklich verrückt. Und wie wir auch die Struktur von dem annehmen, was wir essen. Genau, ihr Lieben. Das wollte ich noch sagen. Und ich habe im Übrigen, ich habe gestern ein zuckerfreies Werthers Original gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Diese goldenen Werthers. Ich dachte immer, die sind für mich vorbei. Die kann ich nie wieder essen. Diese goldenen Werthers Bonbons. Zuckerfrei habe ich sie damals noch gegessen. Die sind natürlich voller Süßstoff, also überhaupt nicht zu empfehlen, weil Süßstoff macht Heißhunger und Schwein wird im Übrigen zur Mast Süßstoff gegeben. Das heißt, nee, lieber nicht für uns, und das werde ich bald teilen. Das ist unfassbar. Ich habe so ein ganzes Toffee-Blech mit diesem Toffee, was ich dann zerschnitten habe, und es schmeckt wie Werthers Original, nur gesüßt mit Datteln, nur mit was ist noch drin? Datteln, Bourbon-Vanille, veganer Sahne und veganer Butter. Mein Gott, wirklich. Das ist unfassbar. Ich dachte nie, dass ich sowas so schmecken kann. Das kommt auch bald. Und Das zuckerfreie Tiramisu ist gerade online. Also wirklich, mach es bitte nach und schreib mir, wie es geschmeckt hat. Es ist einfach so unfassbar lecker. Keiner muss verzichten. Es ist so nährstoffdicht und wirklich, try out. Genau, zu Christian verlinke ich dir auch alles in den Shownotes. Der macht unglaublich tolle Sachen. Schau da super gern vorbei. Und mich findest du wie immer als Zuckerfreibeginn im Kopf. Bei Instagram, bei YouTube unter Leandra Philipp Zuckerfrei. Und wirklich, mach unbedingt die Rezepte nach. Wirklich zuckerfrei werden im Geist und dann noch mit Rezepten. Dann ist man wirklich on fire. Wirklich. Und wenn du gar keinen Bock hast, empfehle ich dir die zuckerfreien Raffaellos. Aus 3 Zutaten. Datteln, Kokosmus und wenn du Lust hast, auch noch ein bisschen Erdmandelmehl. Das macht das Ganze fester. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder bei Instagram sehen. Da kommt jetzt jeden Tag neue Inspiration, neuer Post. Also schau wirklich vorbei. Da ist nochmal die ganze Woche was los. Ich umarme euch. Alla prossima. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.